Wir sind mitten in der ersten Woche des Ramadan. Für etwa 5,5 Millionen Muslime in Deutschland bedeutet das auch in diesem Jahr wieder eine Zäsur in ihrem Alltag. Und für uns die Gelegenheit, auf das Verhältnis Islam-Deutschland zu schauen und dort ebenfalls eine Zäsur in den Blick zu nehmen. Denn 18 Männer und Frauen haben im vergangenen Herbst ihre Ausbildung abgeschlossen. Als erste Absolventen des Islamkolleg Deutschland, kurz IKD. Bis jetzt ist es so. Ein großer Teil der islamischen Gemeinden in Deutschland hat Imame, finanziert und entsendet von der Türkei. Das soll sich in Zukunft ändern. Aber die Frage, wer am Ende die Rechnung begleicht, die bleibt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Zu Gast ist heute die NDR-Journalistin Caroline Fromm. 2 Jahre lang hat sie gemeinsam mit Co-Autorin Katrin Hafemann diejenigen begleitet, die auf eine ganz neue Weise Imam werden und den alltäglichen Islam in Deutschland prägen wollen. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Heute ist Mittwoch, der 13. März. Und wir springen zurück in den September 2023 nach Osnabrück.
Ja, wir sind, ich würde schon sagen, bei einem Meilenstein deutscher Religionsgeschichte dabei. Zumindest deutscher muslimischer Geschichte. Das ist die Zertifikatsübergabe der Imame vom Islamkolleg. Also das sind Religionsgelehrte, die haben ihre Ausbildung am Islamkolleg in Osnabrück gemacht. Und das ist die erste Ausbildung ausschließlich auf Deutsch. Und die erste Ausbildung, die jetzt zu keinem Verband gehört, also einem muslimischen Verband.
Dieses neue Islamkolleg, was ist das für eine Einrichtung? Zu wem gehören die?
Ja, das ist eine Bildungseinrichtung im Grunde und die wird finanziert vom Bundesinnenministerium und dem Land Niedersachsen. 5 Millionen bekommen sie, also 1 Million pro Jahr auf 5 Jahre. Wer steht dahinter? Der Direktor ist ein sehr anerkannter Professor für Islamwissenschaften, Bülent Uca aus Osnabrück. Und getragen wird es aber auch von einigen Verbänden, kleineren Verbänden zum Teil, wie zum Beispiel dem Verband der marokkanischen Muslime in Deutschland, die das im Grunde unterstützen, da jetzt kein Geld bezahlen, aber sagen, ja, wir finden das gut, wir brauchen ja Imame, die hier gut ausgebildet sind und vielleicht passen die dann auch zu unseren Gemeinden.
Und einige dieser Absolventen, die hast du auch begleitet und getroffen. Wer ist das denn, der da ausgezeichnet wird?
Indert, steht ihn bitte nach vorne.
Ja, wir haben über 2 Jahre lang die ganze Ausbildung begleitet und auch einige von den Absolventen. Unter anderem haben wir Ender Çetin begleitet.
Ich bin Imam in der Jugendstrafanstalt in Berlin und mache die Freitagspredigt. Und manchmal fällt es mir doch dann schwer.
Aber ist auch ja, Seelsorger, ne? Also ist auch Ansprechpartner für die Jugendlichen, wenn die Probleme haben.
Die Jugendlichen gucken auch immer, macht der einen Fehler, macht der denn keinen Fehler und so. Natürlich professionalisiert man sich ja mit der Zeit auch mit.
Was ist das für ein Mensch? Was hinterlässt er so für einen Eindruck?
Sympathisch, offen, reflektiert.
Ein Mensch, der weiß, was er sagt und ein gutes Wort spricht, kann feste Wurzeln haben. Schlechte Wörter, ihr kennt das. 10 Jahre war jemand gut, ein Wort war schlecht, alles zerstört. Ey, Digga.
Man kann mit ihm über viele Themen sprechen. Und ich glaube, das macht ihn auch so nahbar, gerade für junge Menschen, für junge Muslime.
Was ist damit? Gehen die verloren?
Er weiß natürlich sehr viel. Er hat ja Islamwissenschaften studiert. Das heißt, er ist, sag ich mal, in seinem Bereich natürlich der Experte. Und gleichzeitig dadurch, dass er eben in Berlin aufgewachsen ist, mit den deutschen Muslimen aufgewachsen ist, auch ja selber als Jugendlicher versucht hat, so seinen Weg zu finden, ne, in der Gesellschaft. Seine Eltern waren gar nicht so religiös und er auch nicht als Jugendlicher, das ist erst später gekommen, weiß er, wo die Jugendlichen herkommen so, und kann einfach mit denen sprechen über deren Probleme, ne, über die man vielleicht mit so einem älteren Imam auch nicht spricht und auch mit seinen Eltern nicht spricht und so.
Also ein jung gebliebener Typ.
Auf jeden Fall, genau.
Wenn jemand schlecht mit Schlechtem kommt, erwidere mit Gutem.
Ihr habt die 2 Jahre lang begleitet, also die Absolventen, bei ihrer Ausbildung zum Imam da. Was haben die denn da gelernt? Was steht denn da auf dem Stundenplan?
Vieles sehr Verschiedenes. Ich sag mal, das, was man sich denkt, ist so, Islam, okay, was lernen die da so? Koran rezitieren, ja, das lernen die da auch. Die lernen auch, wie man eine Predigt schreibt. Die lernen auch, was man vielleicht anziehen sollte und dass man vielleicht nicht unbedingt vom Handy seine Predigt ablesen sollte. Aber es gibt auch ein paar Fächer, mit denen man jetzt vielleicht nicht unbedingt rechnet. Die lernen zum Beispiel, wie man soziale Projekte beantragt. Mhm. Das ist ziemlich wichtig natürlich, um auch Gelder zu bekommen. Es geht um Gemeindepädagogik, es geht darum, wie ich mit Jugendlichen spreche, in welcher Lebensrealität Jugendliche zum Beispiel eigentlich leben und wie ich sie auch vom Extremismus fernhalten kann.
Die großen Themen Islamismus, politischer Islam, das sind nicht nur sehr komplexe Themen, die eine mindestens 100-jährige Historie haben, das sind auch sehr brisante Themen, die wir uns aber trotzdem annehmen müssen.
Der Dozent von der politischen Bildung, Murat Çağlayan, zum Beispiel, hat dann eben auch darüber gesprochen, wie er Eltern beraten würde, die eben der Meinung sind, dass ihre Kinder vielleicht in die extremistische Richtung abdriften.
Ich sage, es ist besser, wenn ein Jugendlicher nicht betet, als dass er zu einer gewissen Radikalität getrieben wird.
Ich lerne aber auch so richtig praktische Sachen, die man natürlich braucht als Imam. Also wie wasche ich eigentlich einen Toten? Wie verheirate ich eigentlich Menschen? Wie spreche ich mit einer Frau, die sich vielleicht von ihrem Ehemann trennen möchte? Also das sind alles so Themen, die da behandelt werden.
Was waren denn so die Erfahrungen in dieser Ausbildung von den Absolventinnen? Wie war das für die?
Ich glaube, eine der wichtigsten Erfahrungen für sie war zu merken, dass sie nicht alleine sind in Deutschland. Also, dass sie mit ihren eben auch liberalen Ansichten, wo sie sich eben vorher keinem Verband zum Beispiel in Deutschland zugehörig gefühlt haben, dass sie da trotzdem Menschen finden, die gleiche Ansichten haben.
Bei einigen Rechtsschulen gibt es manchmal strenge Meinungen. Deswegen sollten wir auch die anderen Meinungen wissen. Deswegen
ist ja, was ich als besonders schönen Moment empfunden habe, ehrlich gesagt, war bei der Zwischenprüfung. Wir waren in Osnabrück und natürlich zwischen den Prüfungen gibt es auch Pausen und es haben sich ja, viele von den Teilnehmenden vorne auf dem Hof versammelt. Und es gab so eine Diskussion und ich habe nur gehört, die diskutieren, worüber reden die? Und ich fand es total spannend, dann reinzugehen und habe dann mitgekriegt, ach, die reden darüber, wie sie eigentlich unterschiedlich beten und was der eine darf und was der andere nicht darf. Und wie es eben in den unterschiedlichen sogenannten Rechtsschulen, sagt man, also islamischen Richtungen, geht. Und haben sich darüber ausgetauscht und haben dann eben gesagt, ja, das Schöne ist doch, dass wir uns hier austauschen können, ohne zu sagen, ich habe Recht oder du hast kein Recht oder so darf es nicht gemacht werden. Sondern wir hören einander zu und sprechen drüber und lernen voneinander. Und das ermöglicht das Islamkolleg.
Keiner hat so das Bedürfnis, Meinungshoheit zu haben.
Und die Teilnehmenden haben in der Zeit auch immer wieder darüber gesprochen, ja, sollen wir nicht selber vielleicht auch einen Verein gründen oder irgendwie so, ne, die Imame vom IKD, einfach um auch Ansprechpartner zu sein für Politik, für Gesellschaft und sich da so eine eigene Stimme aufzubauen. Und das war für die einfach total wichtig, diese Erfahrung zu machen und auch miteinander zu sprechen in dieser Unterschiedlichkeit, die sie darstellen.
Aber ich glaube, da müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Caroline, was meinst du mit liberalen Ansichten und warum haben die das Gefühl gehabt, dass sie damit alleine sind oder keinen Anschluss finden in einem Verein in Deutschland?
In Deutschland ist es so, dass es eben verschiedene große Verbände gibt, die in der Regel auch Ansprechpartner für die Politik sind. Also der größte ist eben zum Beispiel die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, in kurz sagt man da DİTİB zu. Die haben so ja, knapp 900 der Moscheen in Deutschland. Es gibt insgesamt schätzungsweise 2500, also schon wirklich ein Großteil der Moscheen. Und zum Beispiel die DİTİB hat eben, ja, wie es im Namen schon sagt, türkische Wurzeln quasi und wird eben auch stark beeinflusst, noch immer aus der Türkei. Und da finden sich dann eben viele türkische Muslime nicht wieder und suchen dann ja einen anderen Ort, wo sie ihre Religion so ausleben können, wie sie es vielleicht möchten. Und worum geht es da zum Beispiel? Also wenn man zum Beispiel eine Moscheegemeinde auch öffnen möchte für gewisse Gruppen, ne? Vielleicht für LGBTQ oder so, und dann wird das eben in Verbänden nicht so gern gesehen.
Was heißt das genau? Kann man die irgendwie zusammenfassen, die Position der Verbände gegenüber der LGBTQ-Plus-Bewegung?
Also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher Verband welche Position zu LGBTQ hat. Ich bin auch keine Islamwissenschaftlerin, das ist natürlich ein super komplexes Thema. Aber ganz tendenziell kann man schon sagen, dass wahrscheinlich die meisten Muslime die Ausübung von Homosexualität als Sünde sehen würden.
Was sind denn jetzt die Unterschiede zur Ausbildung von der DITIB, wie die bisher Imame ausgebildet haben?
Also bisher ist es so gewesen, dass oft Imame aus dem Ausland gekommen sind. Die wurden dort ausgebildet, sind dort geboren, zum Beispiel eben in der Türkei, kommen dann her und sprechen kein Deutsch und können auch damit an den Debatten in Deutschland nicht teilnehmen, können gar nicht mit ihren Nachbarn sprechen, schlicht und einfach. Und verstehen auch nicht, womit sich ja die Muslime in Deutschland eigentlich beschäftigen, ne? Und was die hier für Probleme haben, weil in der Türkei gibt es eben ganz andere. Und das ist ein Problem, denn die Imame hier, die aus dem Ausland gekommen sind, erreichen dann auch die Jugendlichen hier nicht mehr und können die in ihrer Lebensrealität nicht mehr wahrnehmen.
Und wo fängt das im Alltag an? Also dieses nicht mehr erreichen, das nicht verstehen. Kannst du da ein Beispiel nennen?
Beispielsweise, ich bin Muslim hier und habe ein Kind und an jedem zweiten Tag wird meinem Kind hier Gummibärchen angeboten beim Arzt.
Ja, dazu muss man sagen, ein Gummibärchen ist Gelatine.
Muslime essen kein Schwein.
Genau, Muslime essen kein Schwein und das heißt, Muslime essen aus religiösen Gründen keine Gummibärchen.
Genau, in der Türkei habe ich das Problem aber nicht so. Da will, glaube ich, nicht jeder an Geburtstagen und bei Arztbesuchen Gummibärchen verteilen. Was mache ich denn dann so? Kann ich meinem zweijährigen Kind das dann auch mal erlauben? So, ganz einfaches Beispiel.
Ja.
Das sind Themen, mit denen hat sich ein türkischer Imam in der Regel nicht beschäftigt. Und da gibt es eben viele, viele andere. Ne? Kann ich in ein Restaurant gehen, was nicht halal ist? Und damit, genau, können sich die Auslandsimame nicht so richtig identifizieren. Und die bleiben auch, muss man sagen, ja, die sind ja Fremde hier. Und die vermitteln dann auch natürlich in ihren Predigten und so weiter auch so ein Gefühl der Fremde den deutschen Muslimen gegenüber. Dann ist es jetzt so, dass die DITIB auch eine eigene Ausbildung eingeführt hat, kurz vor dem Islamkolleg. Die ist von den Inhalten so ein bisschen ähnlich. Da lernt man auch Gemeindepädagogik, da lernt man auch Seelsorge. Aber man muss eben auch Türkisch können. Das heißt, es schließt eben auch Menschen aus.
Diese Imame, die an diesen staatlichen theologischen Hochschulen in der Türkei ausgebildet werden und dann für eine Weile hier sind, die sind tatsächlich Beamte des türkischen Staates.
Richtig.
Okay, lass uns da mal genauer hinsehen. Wie ist das im Gegensatz zu anderen Gemeinden und wo liegt das Problem?
Das Problem für viele von Verbänden unabhängige Gemeinden ist, dass sie ihre Imame nicht bezahlen können. Also, dass ihre Imame nicht von der Arbeit leben können. Im Moment ist es so, dass viele Imame ehrenamtlich arbeiten oder eben ja, 450-Euro-Jobs haben oder relativ wenig verdienen, einfach vielleicht noch einen anderen Job haben müssen. Und Imame hängen zum Teil wirklich 24/7 am Telefon, beraten Leute, predigen, unterrichten. Gerade jetzt besonders im Ramadan haben die eigentlich am wenigsten Zeit für ihre Familie, obwohl das ja eigentlich die Familienzeit ist. Und das muss natürlich auch jemand bezahlen. Und die Moscheen und Moscheevereine, die unabhängig sind von Verbänden, die leben im Grunde von Mitgliedsbeiträgen. 10, 20 Euro im Monat von jedem Mitglied. Denn die bekommen jetzt keine Kirchensteuer, wie zum Beispiel die evangelische oder katholische Kirche. Und eben auch keine Staatsleistungen. Aber die haben natürlich Ausgaben, die Moscheegemeinden. Miete, Strom, Wasser und so weiter. Und deswegen auch Sorgen um die Finanzen. Genauso geht es auch dem Kollegiat Mohammed, den wir begleitet haben, 2 Jahre lang. Und der ist eben Teil einer mazedonischen Moschee in Düsseldorf.
Die Kosten decken sich gerade mal so. Und deshalb kann man jetzt nicht nochmal einen Imam Vollzeit einstellen, der dann quasi jeden Tag zu allen 5 Gebeten am Tag dann hier ist. Und ja, das wäre, glaube ich, etwas schwer.
Und bei der DITIB wird der Großteil der Imame, die hier in den Gemeinden arbeiten und predigen, aus der Türkei bezahlt, von der türkischen Religionsbehörde. Das heißt, die ist deren Chef. So. Und das ist natürlich problematisch, weil im Grunde ein anderer Staat diejenigen bezahlt, die hier die Predigten halten. Man muss dazu sagen, bei der DITIB ist es auch so, da gibt es eine zentrale Predigt. Also in Köln in der Zentralmoschee wird eine Predigt geschrieben und die wird dann in allen Moscheegemeinden in Deutschland, also in den knapp 900 Moscheen, so gehalten, auf Deutsch und auf Türkisch. Im Gegensatz zu eben kleinen, unabhängigen Moscheen, wo der Imam sich selber überlegt, was jetzt heute Thema in seiner Moschee ist, in seiner Gemeinde, in seiner Umgebung, in seiner Stadt. Das ist natürlich ein Unterschied.
Das heißt, da steht so ein bisschen die Frage im Raum, inwiefern bestimmt in Anführungsstrichen die Türkei, vielleicht auch türkische Politik, was Menschen hier in Deutschland denken.
Zumindest was sie hören, was sie daraus machen, ist dann ihre Sache. Aber die DİTİB hat auch einen Beirat. Und in dem Beirat sitzen eben und entscheiden auch vor allem diejenigen, die in der türkischen Religionsbehörde das Sagen haben.
Die ist eben eine staatliche Einrichtung. Das muss man ja auch mal sagen. Die ist eben nicht losgelöst von der Politik.
Genau, die ist direkt dem Präsidenten unterstellt. Wir haben für unsere Dokumentation auch mit Eyüp Kalyon gesprochen über die aus deutscher Sicht problematische Finanzierung der DİTİB-Imame. Kalyon ist mittlerweile Generalsekretär der DİTİB in Köln und hat die Imam-Ausbildung des Verbands aber maßgeblich aufgebaut. Und er sagte uns, etwa 250 der ca. 1200 Religionsbeauftragten, also dazu gehören die Imame, aber eben auch Frauen zum Beispiel, sind bereits hier sozialisiert und ausgebildet.
Gibt es dann auch langfristig den Plan, dass keine Imame mehr von der Diyanet bezahlt werden?
Natürlich ist es unser Gedanke und unsere Idee, wenn wir über die Imame in Deutschland sprechen, uns so aufzustellen, dass wir durch Eigenmittel sehr vieles finanzieren können, sehr viel stemmen können. Aber das sind Beträge in Millionenhöhe, die jetzt so spontan jetzt nicht stemmbar sind.
Und wie steht denn die DİTİB zum neuen Islamkolleg?
Also das Ziel der DİTİB ist auch ganz klar, ihre Imame hier auszubilden langfristig. Das sagen sie auch. Sie sagen auch, dass das Islamkolleg eine gute Option ist für die Gemeinden, die keine eigene Ausbildung anbieten können, aber eben nicht für sie, die DİTİB. Kalyon betont auch, dass die DİTİB jetzt nicht ihr eigenes Konzept über Bord werfen würde, um zum Beispiel mit dem Islamkolleg zusammenzuarbeiten. Er findet es schon sinnvoll, verschiedene Ausbildungsstätten zu haben, weil ja die Muslime eben auch ja, sehr plural sind in Deutschland. Und die DİTİB und das Islamkolleg reden auch immer miteinander. Aber Kalyon meinte, eine Zusammenarbeit sei ja, der DİTİB nicht angeboten worden vom Islamkolleg. Das Islamkolleg hingegen sagt, die DİTİB hat eine Zusammenarbeit bisher abgelehnt. Kalyon schließt jetzt nicht aus, zum Beispiel Islamkolleg-Absolventen einzustellen. Aber es hat sich bisher jetzt noch niemand dort beworben. Deswegen kann er natürlich auch ganz gut sagen noch, ja, mal sehen, wir würden vielleicht auch jemanden einstellen. Das ja, kann man schlecht beurteilen, ob das am Ende wirklich so sein würde.
Was ist denn die Hoffnung, was diese neue Ausbildung leisten soll im Gegensatz zur vorherigen, wenn wir das noch einmal zusammenfassen?
Ja, die neue Ausbildung soll dafür sorgen, dass wir in Deutschland Imame haben, die hier aufgewachsen sind, die Deutsch sprechen, die sich mit der deutschen Gesellschaft identifizieren und sie natürlich auch vorantreiben wollen, die sich vernetzen wollen, die interreligiös arbeiten, die eben nicht in der Tendenz vielleicht auch noch ja, eine sehr nationalistische Haltung haben, also zum Beispiel sich eher auch ja, dem türkischen Staat nahe fühlen oder vielleicht einem arabischen Staat nahe fühlen. Und diese Unabhängigkeit, die ist eben wichtig, die will das Islamkolleg sicherstellen.
Und dieses neue Islamkolleg, wie stehen die denn jetzt in Bezug auf die DİTİB, die das ja vorher eigentlich alles gemacht hat? Sind die jetzt Konkurrenten?
Ich glaube, die sehen sich nicht als Konkurrenten. Also das würde ich so nicht sagen. Die sehen sich schon als Ergänzung.
Und trotzdem klingt es ja so, als wäre die DİTİB eigentlich immer noch die, die zum Großteil eben bestimmt, wer ausgebildet wird und wer nicht. Und auch hinterher eben ganz, ganz viele Moscheen auch betreibt.
Die DİTİB ist einfach der, sag ich mal, größte Player in Deutschland. Und deswegen hat auch der Direktor Bülent Uca immer wieder mit der DİTİB gesprochen. Auch als wir ihn interviewt haben, das letzte Mal, waren ein paar Tage vorher Leute von der DİTİB dort gewesen. Und die sind einfach im Austausch und laufen jetzt die beiden Ausbildungen nebeneinander, wobei vielleicht in Zukunft sie sich auch etwas annähern werden.
Gleichzeitig steht die DİTİB in der Kritik. Sie wurde vom Verfassungsschutz beobachtet.
Der größte deutsche Moscheeverband DİTİB gerät nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ins Visier des Verfassungsschutzes.
Umstrittene Predigten oder der Vorwurf von Spionage. Auch die Nähe zur türkischen Politik ist heftig umstritten.
Wie positioniert sich denn jetzt die deutsche Regierung zur DİTİB?
Also die deutsche Regierung hat jetzt, ist noch gar nicht so lange her, im Dezember entschieden, dass sie mit der DTIP ja, eine Art Kooperation eingehen möchte. Das Ziel dabei ist, dass es in naher bis ferner Zukunft keine quasi Auslandsimame mehr geben soll. Also keine Imame mehr, die in der Türkei ausgebildet wurden und nach Deutschland kommen für eine Zeit. Das ist das Hauptziel. Und dafür hat das BMI jetzt beschlossen, dass es mit der DTIP zusammenarbeitet.
Das BMI, also das Bundesministerium des Inneren. Ja.
Genau. Um etwa 100 Imame, also Männer in dem Fall, pro Jahr auszubilden, die dann über die Jahre langsam eben die hierher gesendeten Imame in den DTIP-Moscheen ersetzen sollen. Und die DTIP hat selber das Ziel, dass die Imame in Deutschland nicht mehr hierher geschickt werden, sondern hier ausgebildet wurden.
Warum? Welches Interesse steckt dahinter?
Das ist natürlich ein Eigeninteresse. Sie wollen natürlich selber auch, dass ihre Moscheegemeinden weiter voll bleiben oder voller werden und natürlich attraktiv sind für die Jugendlichen hier. Und das funktioniert eben nicht mehr so gut. Das merken sie ja selber auch, wenn die Imame aus dem Ausland kommen.
Ich frage mich jetzt nur, wenn es diese Kooperation gibt zwischen dem Bundesministerium des Innern und DTIP, warum man dann eigentlich mit denen eine Kooperation macht und nicht eher mit dem neuen Kolleg IKD, weil die ja neue unabhängige Strukturen schaffen, statt die alten zu fördern, was ja eigentlich das Problem war, oder?
Warum macht das BMI das? Gute Frage. Auch eine schwierige Frage. Es sind viele Details dabei noch unklar, ehrlich gesagt. Und jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch hat das Bundesinnenministerium mir auch auf meine Anfrage hin nicht so viel mehr Details mitgeteilt, leider. Aber es ist so, dass zum einen eine Kooperation mit der DTIP stattfinden soll und aber auch mit dem Islamkolleg. Was noch total unklar ist laut Bundesinnenministerium, ist die Finanzierung. Was aber klar ist, ist, dass das BMI nicht inhaltlich jetzt in die Ausbildung reinreden darf. Ich weiß aber, dass das Islamkolleg zum Beispiel sein Curriculum dort eingereicht hat zumindest. Also das BMI guckt sich zumindest die Inhalte der Ausbildung in irgendeiner Form an. Ich würde sagen, das erste Ziel ist auch einfach mal, die Imame sollen hier ausgebildet werden. Fertig. So. Und nicht mehr von woanders kommen. Ich glaube, das ist das erste Ziel. Und das geht schneller, wenn die DTIP dabei ist. Denn die hat ein Ausbildungsprogramm, die muss auch dabei sein. Die muss ja Imame haben, die sie auch einsetzen möchte. Und wenn sie selber ausgebildet hat, sind sie natürlich eher bereit, die einzusetzen.
Klar, die DTIP ist einfach so ein großer Player und ohne die geht quasi nichts.
Genau. Mhm. Was nimmt das Bundesinnenministerium dafür aber in Kauf? Es nimmt in Kauf, dass weiterhin der Einfluss aus der Türkei natürlich relativ hoch ist.
Und was könnte das zum Beispiel bedeuten? Welcher Einfluss wäre das?
Die Imame werden auch weiterhin, so sieht es bis jetzt zumindest aus der Türkei finanziert. Und ihnen wird eben auch ja vorgegeben, was sie predigen sollen. Da geht es natürlich ganz stark um die Vermischung von Religion und Politik. Das ist ja genau die Frage. Die DTIP war ja lange Jahre ein gern gesehener, zuverlässiger Partner. Also es wurden Staatsverträge mit der DTIP auch zusammen unter anderem geschlossen. Sie gestaltet Schulunterricht und so weiter. Und in den letzten Jahren, in denen sich die Türkei natürlich politisch verändert hat, ist das immer mehr in Frage gestellt worden. Ne? Wie doll getrennt wird überhaupt zwischen Religion und Politik in der Türkei? Und es gab ja immer wieder verschiedene Vorgänge, wo auch dann Journalisten aufgedeckt haben oder es rausgekommen ist, dass zum Beispiel Imame, Gemeindemitglieder bespitzelt haben, wie sie denn politisch stehen und solche Geschichten. Und das ist natürlich was Deutschland ja eigentlich nicht wollen kann. Aber inwiefern sich die DTIP auch unabhängig macht von der Türkei, von der Religionsbehörde, auch politisch, das ist natürlich ein Vorgang, der schwer irgendwie zu steuern ist für deutsche Politik. Und wie sich die DTIP da entwickelt, darauf hat auch das BMI wenig Einfluss.
Es gibt also jetzt diese Alternative, dieses neue Kolleg. Und da lernen die Imame, auf Deutsch zu predigen. Es geht darum, auch den Islam in Übereinstimmung zu bringen mit Vorstellungen, Problemen oder auch Wertvorstellungen, die Leute haben, wenn sie hier in Deutschland leben. Sie sind geschult darin, Radikalisierung vorzubeugen. Welche Chance siehst du denn, dass diese neue Ausbildung hier jetzt wirklich was ändert? Bringt das die Veränderung, die man sich erhofft hat?
Zum einen ist es gut, dass es die Ausbildung endlich gibt. Denn man kann nicht mehr sagen, diese Imame sind ja nicht da, sondern die Imame sind jetzt da. Die können Deutsch, die sind unabhängig. Also kann man sie auch nutzen. Und das kann natürlich was verändern. Es führt auch dazu, zum Beispiel durch die Vernetzung, die jetzt stattgefunden hat im Islamkolleg, dass die Imame zum Beispiel Ansprechpartner sind. Also einer von den Kollegiaten wurde zum Beispiel dann auch auf Podiumsdiskussionen eingeladen und ist dann eben auch dort die Stimme im Grunde der Muslime. Und das ist dann auch mal eine andere Stimme als zum Beispiel die DITIB oder ein anderer Verband.
Und damit auch eine, die politisch unabhängiger ist.
Genau, und die vielleicht auch für eine Gruppe von Muslimen steht, die sonst nicht so eine richtige Stimme hat. Und da kommt natürlich viel in Bewegung. Und außerdem führt es dazu, dass wenn die Imame jetzt da sind, die gut Ausgebildeten, die wir uns immer gewünscht haben, dass dann auch gefragt wird, ja, und wie geht es jetzt für die weiter? Denn nur die Leute auszubilden, ist ja noch nicht der letzte Schritt. Man muss sie hinterher auch einsetzen und finanzieren.
Und wir brauchen hier aber eine entsprechende finanzielle Förderung von den muslimischen Gemeinden vor Ort in Deutschland. Denn wenn das nicht geschieht, werden die Moscheegemeinden nicht die Bereitschaft zeigen, Imame einzustellen, die in Deutschland ausgebildet worden sind.
Das ist Bülent Uca, der das gesagt hat. Das ist der Direktor des Islamkollegs.
Und auch da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und die ausgebildeten Imame jetzt aber zu haben, ist natürlich ein Schritt weiter, nicht am Ende angelangt. Aber es wird diskutiert, auch das Bundesinnenministerium denkt mal wieder über das Thema nach offensichtlich und es entwickelt sich einfach weiter.
Wie ist das denn mit denen, die du dort begleitet hast, mit Ender und den anderen Absolventen, Absolventinnen, die du da getroffen hast? Haben die schon Jobs in Aussicht?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt, und sehr unterschiedlich. Wir haben vor allem 3 Menschen begleitet. Eine Frau, bei der ist es in der Tat so, dass sie vorher sehr, sehr viel ehrenamtlich gearbeitet hat und jetzt einen Job bekommen hat. Also die macht viel Sozialarbeit, Seelsorge im Krankenhaus und betreut Frauen und sowas. Und die hat jetzt einen Job und verdient damit auch Geld, was vorher nicht der Fall war. Und Ender macht eigentlich seine Arbeit so weiter, wie er sie vorher auch gemacht hat. Der hat sich ja im Grunde für sich selbst weitergebildet. Und Mohammed, der kommt aus Düsseldorf. Dort leitet sein Vater eine sehr, sehr kleine mazedonische Moschee. Und Mohammed würde diese Moschee sehr, sehr gern übernehmen. Natürlich auch als richtiger Imam, Festangestellter. Aber der hat auch 2 Kinder und muss natürlich davon seine Familie ernähren. Und das geht nicht in der jetzigen Form, wie die Moschee ihren Imam finanziert. Also sein Ziel, die Moschee zu übernehmen, hat er bisher nicht erreicht, weil er davon einfach nicht leben kann.
Da hätte man gut eigentlich Stellen schaffen können oder wenigstens das so aufbauen, dass Imame gut eingestellt werden können, aber das gibt's nicht.
Das Bundesinnenministerium hat ja jetzt gesagt, sie möchten mehr Imame ausbilden. Das IKD würde das auch machen, das Islamkolleg. Die Frage ist nur, wo kommt das Geld dafür her? Und das ist, glaube ich, ein Knackpunkt, der auch noch nicht geklärt ist. Ich gehe schon davon aus, dass wir in 10, 12, 15 Jahren vielleicht keine Imame mehr haben, die aus der Türkei hergesendet werden, wenn wirklich so viele neu ausgebildet werden, wie jetzt der Plan sein soll. Das wird aber natürlich eine Weile dauern. Aber wird der Einfluss dadurch geringer? Weiß ich nicht. Das kommt drauf an, wie die DITIB sich entwickelt. Was natürlich auf jeden Fall gut ist, finde ich, ist, dass die Imame dann einfach näher an unserer Gesellschaft sind. Schlicht und einfach. Also ob sie jetzt bei der DITIB ausgebildet werden, beim IKD oder irgendwo anders in Deutschland. Sie sind aus Deutschland, sie sprechen Deutsch, sie sind hier aufgewachsen und das macht einfach einen großen Unterschied. Das ist schon echt eine Weiterentwicklung.
Über die Imam-Ausbildung in Deutschland und was sich mit den ersten 18 IKD-Imamen verändern könnte, davon hat uns Caroline Fromm erzählt. Der Film von ihr und Katrin Hafemann, der heißt Deutschlands neue Imame. Den könnt ihr euch anschauen in der ARD-Mediathek. Verlinken wir euch in den Shownotes. Folgenautor ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Jonas Teichmann, Pia Janssen, Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth-Maria Ostermann, Christine Dreier und Viktor Weresch. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp.
11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Bis dann. Tschüss.